Hallo Martin, heute ist Freitag, der 2. Juni. Freitag, warum Freitag? Hallo nach Stuttgart.
Hallo Julia, hallo. Ja, Freitag heute, ne? Also Pfingstpause hatten wir und jetzt ist es einfach Freitag geworden. War viel los einfach die Woche und ja, ne? Dann wird's
Wir
halt
sind ja auch
Freitag.
niemandem verpflichtet.
Genau, und dann haben wir gedacht, dann nehmen wir eine schöne Folge am Freitag auf und gucken auch, dass sie so schnell wie möglich online kommt, dass es so aktuell wie
Genau.
möglich ist, die Sachen, über die wir sprechen. Ja.
Ja, sehr schön. Also, dass alle am Wochenende ein bisschen Hörfutter haben. Und da wir uns nur selbst verpflichtet sind und wir unsere eigenen Sponsoren sind, ist das ja auch alles möglich. So, Martin, ich möchte mal einen Faden von letzter Woche aufgreifen. Unser Kiwi, du erinnerst dich.
Ich erinnere mich an diesen wunderbaren Vogel, der nicht fliegen kann und leider so ein
Genau.
bisschen in so eine Opferrolle immer wieder gesteckt wird.
Ja, so ein bisschen trottelig offensichtlich auch ist und so ein bisschen nachtaktiv. Also es gibt eine Fortsetzung der Kiwi-Geschichte, weil die Neuseeländer haben nämlich eine Petition gestartet, eine Petition für den Kiwi Paora, der im Tierpark von Miami sitzt und dort schwerst, also schwerst weiß ich nicht, aber nicht artgerecht behandelt wurde, ob er misshandelt wurde, wohl. Naja, kann man sich drüber streiten. Also Paora ist 2019 in den Tierpark gekommen, da war er noch nicht Paora, sondern noch ein Ei. So, und wurde sozusagen von Neuseeland darüber geschickt und ist in dem Zoo geschlüpft und nun wurde er sozusagen missbraucht. Man konnte als Besucherin, als Besucher $20 extra zahlen und dann diesen Kiwi im Licht sozusagen streicheln. Also der hat ja eher so fellartiges Gefieder und das ist wohl ganz schön, den zu streicheln und ist aber überhaupt gar nicht artgerecht. Und jetzt haben die Neuseeländer eine Petition eingerichtet, die auch schon von Erfolg gekrönt war. Also der Zoo war ganz bedröppelt, hat gesagt, ja, das war wohl alles nicht so ganz richtig. Und jetzt werden sie Paora wieder sozusagen seinem Lebensraum, also im Zoo artgerecht behandeln und seinen Lebensraum überlassen. Fand ich eine ganz schöne Nachricht und einfach eine schöne Fortsetzungsgeschichte.
Ich stelle mir das gerade vor, dass dann dieser kleine Kiwi festgehalten wird, irgendwie festgekettet und dann kommen irgendwelche Hände und streicheln den. Also vielleicht war der halt auch freiwillig da gesessen und wurde gestreichelt und dadurch, du hast ja gesagt, wurde im Ei von Neuseeland dahin gebracht. Vielleicht kannte Paora das auch gar nicht anders. Ich will das jetzt nicht schönreden oder sowas. Die Bilder in meinem Kopf sind bloß direkt ziemlich brutal. Also.
Ja, also ich finde es schön, Freiheit für Paora. Ich finde es schön, dass die Petition erfolgreich war. Ich wollte damit einfach noch ein bisschen anknüpfen. So, Martin, wie machen wir weiter?
Ich würde sagen, wir gucken mal unsere Schlagzeilen an, oder? Weil es ist ja wieder einiges passiert und wir starten ja immer ganz gerne mit Schlagzeilen. Deswegen fang du doch mal an. Was sind deine Schlagzeilen der Woche?
Martin, lass uns über Gleichstellung reden.
Mhm.
Gleichstellung im Fußball zum Beispiel. Wir haben ja jetzt irgendwie eine aufregende Fußballzeit auch hinter uns. Da fangen wir jetzt nicht von an, ne? Drama in der ersten Liga und jetzt auch in der zweiten Liga. Gestern war da das erste Relegationsspiel unserer, in Anführungsstrichen, Mannschaften, ne?
Ich wollte gerade sagen,
Stuttgart gegen.
du redest von Drama. Ich habe da kein Drama gesehen. Also ich habe da wirklich einen hervorragend spielenden VfB Stuttgart mit 3-0 einfach mal gesehen und glückliche Hamburger, die da nur mit einem 3-0 rausgegangen sind oder mit einem 0-3 rausgegangen sind.
Für alle, die nicht so Fußballfirmen sind, müssen wir vielleicht erläutern. Stuttgart ist Drittletzter in der ersten Liga und der HSV Dritterster in der zweiten Liga. Und klassischerweise müssen diese beiden Vereine in die beiden Relegationsspiele, um zu entscheiden, wer denn entweder in der ersten Liga bleibt oder in die erste Liga kommt. Und der HSV ist ja seit einigen Jahren da nicht so mit dem großen Glück behaftet. Und das Spiel gestern Abend, das erste Relegationsspiel in Stuttgart, ist 3:0 für Stuttgart ausgegangen.
Du hast
Martin
gerade,
freut sich, ich nicht.
Ja, also ich muss auch gestehen, ich bin jetzt nicht der größte Fußballfan und sowas, aber natürlich, wenn man in Stuttgart
Nein.
lebt, dann freut man sich natürlich. Ich fand gerade sehr schön, dass du Dritterster gesagt hast und nicht einfach nur Dritter in der zweiten Liga, weil eigentlich schön, weil mit dem HSV, ich glaube, in Kombination mit HSV wurde sehr, sehr selten Erster gesagt. Und jetzt hast du mal Dritterster gesagt. Das ist so ein bisschen, ich glaube, alle, die den HSV irgendwie huldigen, haben sich gerade sehr gefreut, dass da mal im Zusammenhang mit HSV irgendwie Erster gesagt wurde. Also das kommt nicht oft vor.
Stimmt. ich will beim Fußball bleiben. Es geht ja mir um den Frauenfußball. Und das ist wirklich echt eine, also ich will es tatsächlich ein bisschen unter diesem Aspekt der Gleichstellung diskutieren. Vom 20. Juli bis 20. August findet in Australien und Neuseeland die Frauenfußball-WM statt. Und der Punkt ist, dass es im Moment noch keine Entscheidung darüber gibt, welche Sender bei uns die Übertragungsrechte erhalten. Also die Sender müssen sich ja mal bei der FIFA bewerben, um Übertragungsrechte zu bekommen. Und da gibt es jetzt gerade ein ziemliches Hin und Her. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben, das ist zumindest meine letzte Information von gestern, 5 Millionen Euro für die Übertragungsrechte an der Endrunde mit 32 Mannschaften geboten. FIFA verlangt das Doppelte. Was ich an der Diskussion total interessant finde, ist, dass die perfide Argumentation sozusagen mehr auf Seiten der FIFA, aber irgendwie schon auf beiden Seiten, Gianni Infantino sagt, dass die Angebote der Sender eben noch sehr enttäuschend sind aus den europäischen Ländern und schließlich seien sie doch immer dafür, dass sozusagen gleiche Bezahlung herrschen würde. Jetzt wurden die Preisgelder erhöht und jetzt lassen die Sender sozusagen ihren Worten keine Taten folgen und schließlich hätten sie doch immer auch die Bezahlung kritisiert. Das ist insofern perfide, als die FIFA zum ersten Mal die Rechte der Männer- und Frauen-WM getrennt ausschreibt und die Sender sozusagen, und das führt dazu, dass die Fernsehsender eine doppelte Bezahlung sozusagen umgehen wollen. Also die Argumentation finde ich einfach sehr, sehr perfide. Es gibt auch eine Petition, ein Satz noch, dann bin ich auch fertig, von der ganz tollen Tuba Tekkal. Lohnt sich zu unterschreiben, ich packe das in die Shownotes, aber diese Argumentation finde ich echt perfide, weil sie sozusagen eigentlich das Argument umdreht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Martin.
Ja, also ich finde jetzt erstmal für die Übertragungsrechte finde ich das unglaublich wenig Geld, muss ich sagen, was da geboten wurde. Also das ist, ich glaube, da jeder, wenn wir jetzt in dem Männerbereich sind, ich weiß nicht, ich glaube, da sind wir auf einem Vielfachen davon. Also das ist ja, ich glaube, die würden sagen, das ist ja absolut lächerlich, was dafür bezahlt wird. Und die Argumentation, dass wir da jetzt so eine Angleichung wollen, okay, finde ich wirklich sehr, sehr schwierig. Dann ist es ja, wie du gesagt hast, Neuseeland, Australien. Das ist ja auch von der Zeitverschiebung auch so, dass es jetzt in Deutschland oder Europa dann auch nicht Primetime ist, sondern das ist ja dann eigentlich zu Zeiten, wo wahrscheinlich schwierig morgens, wo die meisten jetzt nicht gucken können. Spielt natürlich auch noch da mit rein, glaube ich. Aber ja, ich finde das einfach, also auch für den Stellenwert vom Frauenfußball generell finde ich das wirklich sehr, sehr schwierig. Und ich meine, klar, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist gebührenfinanziert und da muss man natürlich gucken.
Das ist auch ein Argument.
Genau, was mit dem Geld, was mit dem Geld halt da passiert und sowas, klar, aber ich finde, das hat auch was, das ist öffentliches Interesse und das ist auch Förderung von Frauensport und von Frauenfußball. Und wir haben jetzt ja gesehen, also in den letzten Jahren, dass es da wirklich auch, ich will jetzt noch nicht von einem Boom sprechen, aber auf jeden Fall die Zahlen nach oben gehen und das Interesse von den Leuten da auch mehr ist, diesen Frauenfußball irgendwie zu sehen und das zu verfolgen und sowas. Und deswegen finde ich auf jeden Fall, es sollte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt werden. Da sollte es irgendwie eine Einigung geben, weil ich das unglaublich wichtig finde. Ja, wie das jetzt zustande kommt, müssen wir irgendwie gucken. Ich glaube, am Ende wird es irgendwie übertragen werden. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es nicht übertragen wird. Und gerade wenn es jetzt um solche Summen geht oder sowas, ne, da haben wir schon, ich weiß nicht, was da für andere Sachen bezahlt wird. Ne? Also jetzt, sagen wir mal böse gesagt, einfach ein Wetten, das ausfallen lassen und die Sache ist wieder drin. Ne? Also,
das ist eine sehr, sehr, oder Giovanni Zarella. Das ist eine sehr, sehr gute Idee.
Nur mal so.
Ja, also das ist ja der Punkt, ne? Ja. Also das ist ja der Punkt. Also was wird alles, was gehen da für Summen über den Tisch für eine Wetten, das auf Mallorca-Show? Und das ist aber hier nicht drin. Ne? Und ich meine, ich finde es einfach auch für die Sportlerinnen irgendwie total krass. Wir haben jetzt den 2. Juni und die wissen noch nicht mal, ob in 6 Wochen oder 7 Wochen, ob ihre Spiele und wo übertragen werden. Ne? Also das finde ich einfach auch so von der Motivation her irgendwie schwierig. Und es reiht sich ja auch so ein bisschen ein in, wie wird Frauenfußball einfach wertgeschätzt, nur noch ganz kurz als Ergänzung, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, der Frauenfußballverein von Ajax Amsterdam ist Erster geworden, sozusagen in der niederländischen Liga. Und die Männer sind nur Dritter geworden. So. Und jetzt durften die Frauen nicht feiern, öffentlich, obwohl die Bürgermeisterin von Amsterdam das wollte, und der Verein hat gesagt, so, nee, uns ist gerade nicht so zum Feiern. Uns heißt, weil die Männer nicht Erster geworden sind. Und das ist halt irgendwie einfach, das ich meine, da kann man sich dann natürlich fragen, also, womit fängt's an, ne? Ich meine, wenn du so Frauenfußball behandelst, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn es dann vielleicht auch nicht so sichtbar ist, ne? Also von sowas kommt von sowas, ne? Also
absolut, also unglaublich, finde ich, also das Argument finde ich erstmal eine Katastrophe. Also ich finde das überhaupt kein Argument oder sowas, ne? Das ist das zeigt halt einfach den Stellenwert von Frauenfußball direkt jetzt in Amsterdam, ne? Also direkt in dem Verein muss man das ganz klar sagen. Was ich noch schwierig finde, weil die Übertragungsrechte einfach noch nicht geklärt sind, es ist ja dann nicht nur so, dass man nicht weiß, irgendwie jetzt für Fans irgendwie, kann ich sehen, kann ich es nicht sehen, sondern da hängt ja noch viel, viel mehr dran. Da hängen ja irgendwie Sponsorenverträge zum Beispiel noch dran, die nämlich genau sagen, also wir kalkulieren damit, dass man das im Fernsehen sehen kann. Und das multipliziert ja natürlich nochmal unsere Bekanntheit und alle möglichen. Und da sind wir natürlich auch bereit, mehr Geld in so Sponsorverträge irgendwie reinzupacken. Ja? Und dadurch, dass es einfach nicht geregelt ist, sinkt halt die komplette Unterstützung. Und das finde ich halt auch wieder schwierig, weil das ist ja nicht so, wie sich das manche dann vorstellen, dass es das irgendwelche Freizeitkickerinnen sind oder sowas. Das sind absolute Profis.
Profifußballerinnen.
Dieser Hochleistungs- und Profisport einfach betreiben. Ja? Ob man da jetzt Fan ist oder nicht, lasse ich jetzt mal komplett dahingestellt. Aber die ist nicht so, dass das ein Hobby von denen ist und dass die noch irgendwie einen Job haben nebenher, sondern die trainieren genau wie die Männer unter absoluten Profibedingungen auf höchstem Level und die brauchen einfach diese Unterstützung. Und das finde ich deswegen auch dieses in der Luft hängen lassen. Weißt du, so dieses.
Genau.
Das könnte man sich bei einem Männersport nicht denken. Dass
nie vorstellen.
Niemals vorstellen, dass 6 Wochen vorher das noch nicht geregelt ist. Ja? Also deswegen.
Da hast du dir das schon in den Kalender eingetragen vorher.
Da weißt du schon genau, welches Spiel genau. Was, wo, wie übertragen wird. Und hast wahrscheinlich schon irgendwelche Treffen zum Grillen ausgemacht oder so, keine Ahnung was. Ne? Aber ja, das zeigt ziemlich deutlich, finde ich, den Stellenwert und zeigt ziemlich deutlich auch, dass wir da noch einen weiten, weiten Weg zu gehen haben. Obwohl Deutschland eigentlich, was den Frauen Fußball angeht, schon relativ weit vorne ist.
Besser
geworden ist. Wir sind noch nicht da, glaube ich, wo wir hin sollten, als so wie wir uns immer wieder bezeichnen, als Sportnation und sowas. Es ist noch ein weiter Weg.
So, das war mein eines Thema, Martin.
Soll ich mal weitermachen?
Sag mal. Ja, mach du mal weiter.
Ich mach mal weiter. Und zwar habe ich einen Artikel gefunden in der Zeit. Und das ist eigentlich eine Kolumne von Marcel Fratscher. Und der hat geschrieben, eine Linderung für Zukunftssorgen. Und es ging mal wieder um ein sehr geliebtes Thema von mir. Und ich weiß, dass du das nicht ganz so geliebtes Thema bei dir ist. Nämlich
jetzt bin ich gespannt.
Das bedingungslose Grundeinkommen. Da gab es verschiedene Umfragen, verschiedene Studien und also das besagt einfach, dass knapp über 50% aller in Deutschland lebenden Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen befürworten und dieses Modell mit 1.200 Euro monatlich quasi als bedingungsloses Grundeinkommen, nicht als Grundeinkommen, sondern bedingungsloses Grundeinkommen befürworten und nur 36% sagen, okay, ist eher nichts für uns, die ganze Sache. Und der Grund, warum sie das eben befürworten, ist nämlich aus Angst vor dem Wandel, der gerade da irgendwie stattfindet. Also lass es Klimakrise sein, lass es Sicherheitsbedenken sein, lass es wirklich diesen rapiden Wandel, den wir gerade haben, und aber auch Angst vor künstlicher Intelligenz, die komplett die Arbeitsmarktstrukturen irgendwie ändern kann. Da ist einfach bedingungsloses Grundeinkommen für viele so ein Rettungsanker. Dadurch, dass es noch nicht so richtig diskutiert ist, welche Modelle es da gibt, ob 1.200 Euro, ob das jetzt Sozialleistungen, Elterngeld, Arbeitslosengeld, Bürgergeld, irgendwas ersetzt oder ob das on top nochmal oben drauf kommt,
ob 1200 Euro reichen oder nicht reichen und alle möglichen. Da gibt es ja unglaublich viele Diskussionen. Ich fand nur spannend, dass es jetzt eine Mehrheit dafür gibt und es ist, war vorher nicht so, dass es eben jetzt eine Mehrheit dafür gibt, die sagen, okay, bedingungsloses Grundeinkommen, das ist was, über das wir definitiv nachdenken sollten, um uns ja die Zukunftssorgen oder die Zukunftssorgen etwas zu lindern. Spannende Artikel gibt es natürlich dann auch in den Shownotes. Was denkst du denn dazu?
Ja, also ich finde das ja ein interessantes Thema, das ist auch gehört zu den Themen, wo ich chronisch, gespalten bin, aber doch eher, glaube ich, sehr skeptisch bin, was so ein bedingungsloses Grundeinkommen angeht. Und jetzt gerade mit den Argumenten, die du genannt hast, finde ich es noch problematischer. Also zum einen, ich finde auch das, also ich wiederhole mich ja, ich weiß, und ich bin da, die Frage, wie ist der Kontext sozusagen gerade, ne? Wie sind die Zusammenhänge? Und die Frage ist ja, also vor dem Hintergrund unserer aktuellen Fachkräftedebatte einerseits, der Frage sozusagen, wie gestalten wir unsere Arbeitswelten so, dass Menschen lange motiviert und gesund in diesen Arbeitswelten arbeiten können. Ich sage nur Stichwort Vier-Tage-Woche. Also ich bin nicht unbedingt für die Vier-Tage-Woche, aber das ist ja die Frage, also die Frage, die dahinter steht, ist ja, wie können wir auf eine lange Strecke gesund und motiviert arbeiten. Die ganze Frage von Weiterbildung zielt ja darauf ab zu sagen, wenn KI und was weiß ich was, wie bleiben wir lange im Kopf auch in der Lage, uns auf neue Situationen einzustellen. Wenn du jetzt sagst, dass da dort steht, der Grund ist Angst vor dem Wandel und vor der KI, dann ist, finde ich, genau das der Punkt, über den wir uns Gedanken machen müssen. Weil Angst kann doch niemals eine Motivation für so eine Art von strategischer Veränderung sein. Also da muss man sich doch politisch Gedanken machen. Wenn Angst der Treiber ist für sowas, das kann nicht richtig sein und das kann nicht zu was Gutem führen, glaube ich. Und dann geht es darum zu sagen, so, was müssen wir politisch, strategisch, kommunikativ tun, um sozusagen in diese natürlich unsicheren und angstmachenden Zeiten, aber dem was entgegenzusetzen, was irgendwie motiviert, was irgendwie Optimismus fördert, was irgendwie ins Tun kommt, wo wir alle das Gefühl haben, wir können vielleicht nicht die Welt retten, aber wir können was tun. So, das war ein kleiner Ausbruch. Sorry.
Nee, ich verstehe das total. Ich verstehe das total. Ich glaube nur, also ich bin vollkommen bei dir, dass aus Angst sollte sowas nicht gemacht werden. Ja, also das ist auf jeden Fall der falsche Grund, um sowas einzuführen, sondern weil das auch die falsche Botschaft ist, die damit rübergebracht wird. Grundsätzlich finde ich die Idee von einem bedingungslosen Grundeinkommen gut, muss ich sagen. Also ich finde das grundsätzlich erstmal gut, weil das ich würde mal sagen, eine Teilhabe an der Gesellschaft für alle grundsätzlich erstmal ermöglicht. Ja? Und da sehe ich in Deutschland ein ganz, ganz großes Problem, weil ich finde, große Teile der Gesellschaft sind abgehängt. Und zwar die Unterschicht, und ich sage jetzt mal so, die sich so an der zwischen Unter- und Mittelschicht irgendwie bewegen, das sind die wir überhaupt nicht mehr wahrnehmen im Alltag, weil die einfach nicht mehr existent sind im öffentlichen Leben, irgendwie sowas. Und solche Leute könnte man natürlich durch, ich sage jetzt mal 1200 Euro im Monat, das ist jetzt auch nicht viel Geld, über das wir reden, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass man damit irgendwie jetzt sagen kann, okay, was kostet die Welt und ich bin jetzt jeden Tag essen und gehe nur noch ins Theater und alle möglichen, sondern das ist so das Mindeste, was man heutzutage irgendwie im Monat braucht, um, ich sage jetzt mal, in der Großstadt irgendwie zu überleben und jetzt auch nicht irgendwie toll zu überleben, sondern einfach zu überleben. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, da eine Basis zu schaffen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt, also ein Argument, was immer wieder gebracht ist, ja, dann würden die Leute gar nicht mehr arbeiten wollen und alle möglichen, das glaube ich alles nicht. Also ich glaube, in so eine Richtung geht es nicht. Ich glaube nur, damit schaffen wir die Möglichkeit, dass wir viele Leute, die abgehängt sind und die kurz vorm Abgehängt, die kurz davor stehen, dass sie abgehängt werden, dass wir die wieder irgendwie einfangen und denen eine Art von Wertschätzung übergeben. Und dass wir das legitimieren, glaube ich, ist es nur möglich, indem wir das allen auszahlen. Ja? Dass man sagt, okay, das ist jetzt für alle da. Ja, und für, ja. Was die, ja, sag du?
Nee, sprich.
Nee, und also ein großer Punkt ist natürlich auch immer, wie wird es finanziert, die ganze Sache. Also bei der Finanzierung sehe ich eigentlich auch nicht wirklich die Probleme. Ich bin nur komplett gegen das, was da zum Beispiel auch in dem Artikel beschrieben wird, dass man die Arbeit noch höher besteuern sollte, ne? Also dass man es über die Einkommensteuer oder Vermögensteuer regelt, sondern sowas könnte man auch sehr gut zum Beispiel über den Hebel Erbschaftssteuer regeln, was ja auch so eine heilige Kuh ist, was irgendwie in der deutschen Politik sehr, sehr ungerne nur angepackt wird. Jedenfalls, solange es liberale Vertreter in der Bundesregierung gibt oder lass es auch irgendwie CDU, CSU, also Unionsvertreter sein. Aber müssen wir auch gar nicht umherreden. Also eigentlich ist es keine Partei in Deutschland, die sich da rantraut, um mal eine Erbschaftssteuerreform zu machen. Da gibt es ja gute Vorschläge, wie auch ordentlich Geld eingesammelt werden könnte. Und da gibt es ja auch zum Beispiel Initiativen von sehr, sehr vermögenden Menschen, diese Tax-Me-Now-Geschichten, die ganz klar sagen, hey, okay, wir sind bereit, mehr Geld auch zu zahlen. So ist es gar nicht. Also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, auch irgendwie Geld einzusammeln, ohne die Mehrwertsteuer anzuheben, ohne das über die Lohnsteuer oder die Einkommensteuer zu regeln, sondern meiner Ansicht nach, also ich bin zum Beispiel auch kein Befürworter dafür, dass das bedingungslose Grundeinkommen zusätzlich zu allen anderen Leistungen ausgezahlt wird, sondern dass das eine Ersatzleistung dafür ist, dass man sagt, es gibt dann kein Elterngeld, es gibt dann kein Kindergeld, es gibt dann keine, es gibt kein Bürgergeld und diese ganzen Sachen, wenn die alle nämlich wegfallen, wir sparen auch sehr, sehr viel Bürokratie, muss man auch sagen. Wir sparen da sehr, sehr viel in den ganzen Verwaltungsapparaten auch nochmal ein. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt nur umso teurer wird, sondern man muss natürlich auch Einsparpotenziale sehen. Aber klar ist es eine Reform, die sehr, sehr einschneidend ist, die es so noch nicht gab. Und da haben wir öfters ja schon mal drüber gesprochen. Wir haben oft ist es so, dass Sachen, die neu sind und Sachen, die Veränderung ist bei ganz, ganz vielen erstmal negativ konnotiert und einfach nicht als etwas Positives, sondern Veränderung bedeutet für ganz viele Menschen einfach Krise und ist es erstmal was anderes, was Unbekanntes und wir haben ja sowieso, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Angst vor dem Unbekannten und deswegen wird sowas auch eher ungern angepackt. Das ist so ein bisschen meine Theorie dahinter.
Also ja, ich glaube, das wäre wahrscheinlich wert, mal eine ganze Stunde mindestens darüber zu sprechen. Also das Problem, was ich glaube ich damit habe und dazu bin ich vielleicht zu sehr, also auch das finde ich, muss man wieder im Kontext sehen, also zu sehr sozialisiert in, worüber funktioniert denn Teilhabe in unserer Gesellschaft? Also, und für mich ist, und du hast es ja zwar gesagt, also es soll jetzt nicht irgendwie statt Arbeit oder so, aber ich finde, wir können das ja nicht ganz ausblenden. Also sozusagen so dieses, wie viel, ja, also welche Rolle Arbeit eigentlich eben bei der Teilhabe auch spielt, ne? Und sozusagen eine erfüllende Form der Arbeit, die natürlich nicht jeder und jede hat, das ist mir schon auch klar. Aber was sind sozusagen die Anreize in einer Welt, in der sozusagen jede Kompetenz auch gebraucht wird, ne? So, das ist für mich tatsächlich der eine Punkt. Und da bin ich einfach auch noch unentschlossen. Also, weil ich da auch mit meiner eigenen wissenschaftlichen Auseinandersetzung kämpfe. Also, so, dass ich einfach nicht weiß, was hat sich da vielleicht auch verändert? Inwieweit muss man da vielleicht auch eine andere Bedeutung von Arbeit und sowieso auch unterschiedliche Formen von Arbeit berücksichtigen. Der Punkt, den ich jetzt wirklich interessant finde und den hatte ich ja eben gerade schon gesagt, so was ist die Motivation? Und ich frage mich, ob man all das, was du sozusagen damit Positives im Sinn hast, ob es dann nicht hilft, sozusagen nochmal über wie verteilen wir eigentlich unser Geld zu sprechen, ne? Also, und da nicht zielgerichteter das zu tun und Menschen dabei zu unterstützen, ihren Lebenslauf zu gestalten, mit Brüchen, mit allen Brüchen, die dazugehören. Und ich finde es skandalös, dass irgendwie, wie unser Bildungssystem, was für eine schlechte Qualität sozusagen an Bildung ausspuckt, an Menschen, an Bildung, die Menschen haben. Da ist jetzt gerade kürzlich wieder, habe das jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber wie unser Bildungssystem dasteht. Und ich finde, da muss doch der Ansatzpunkt sein. Also ins Bildungssystem, all das Geld, worüber wir jetzt diskutieren, das würde ich lieber im Bildungssystem sehen, sodass Leute am Ende ihrer Bildungsabschlüsse in der Lage sind, sozusagen sich auf Veränderung einzustellen und nicht Angst zu haben vor Veränderung und von Wandel. Also es geht auch um die Frage, auch mit was für Menschenbild wir hier irgendwie rangehen und was gefördert wird. Das sind so ein bisschen meine Themen daran. Aber wahnsinnig spannendes Thema. Danke, dass du das nochmal mitgebracht hast. Also es wird ja nicht aktuell.
Nee, also wir müssen da auf jeden Fall mal länger drüber sprechen. Was du gerade gesagt hast, also zwei Punkte noch ganz kurz dazu. Über das Bildungssystem, also das ist sowas wie irgendwie so ein bisschen die Erbschaftsgeschichte, weißt du, die ich gerade gesagt habe, so die Erbschaftssteuerreform eigentlich. Gefühlt ist es auch so, unser Bildungssystem, da wird nicht richtig rangegangen. Wir merken, also es ist ja, deswegen, wir haben es ja gesagt, in der Politik arbeiten wirklich kluge Köpfe. Also das, da bin ich der festen Überzeugung davon. Die haben auch wirklich tolle Menschen, die da irgendwie als, die da beratend hinten dran stehen und sowas. Das sind wirklich, also das ist, ja, so.
Meistens. Sagen wir mal meistens.
Sagen wir mal idealtypisch gedacht, ist es so, ne? Und wir wissen ja, dass das Bildungssystem deutliche Schwächen hat. Und wir sehen, wenn wir ins, auch wir müssen gar nicht weit ins Ausland schauen. Ne? Es reicht, wenn wir so den Blick ein bisschen in den Norden hochriefen, irgendwie, wie man es deutlich besser machen kann. Und wir sehen auch, dass es in Deutschland auch den Trend jetzt mehr gibt, dass Leute, die über Geld verfügen, ihre Kinder auf Privatschulen stecken, ja, und da eher weg von den staatlichen Schulen hin zu einer privaten Ausbildung, also hin zur privaten Schulbildung. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wir kommen in so ein Fahrwasser von den USA, so ein bisschen das, und das finde ich sehr, sehr bedenklich, dass Bildung einfach eine Frage des Geldbeutels oder eine Frage des Einkommens am Ende ist. Und deswegen, da muss sehr, sehr viel getan werden, dass es eben nicht so ist. Und wir müssten deutlich mehr Geld in die Bildung investieren, wie du auch sagst, ne? Und dann müssen wir generell über eine Umverteilung sprechen. Also eine Umverteilung von sehr, sehr viel Leuten, die sehr, sehr viel haben. Die müssen einfach, es ist eine Solidargemeinschaft, die müssen tendenziell einen Ticken mehr bezahlen als die, die gar nichts haben oder die sehr, sehr wenig nur haben. Und dann guckt man sich, ich finde es immer auch sehr frustrierend, ne? Du siehst dann die Zahlen und siehst dann irgendwie, okay, die Top 5%, die zahlen irgendwie gar nicht diese 35, 40, 45% Steuern, sondern die halten sich so in diesem einstelligen Steuern irgendwie auf oder sowas, ne? Wo dann irgendwie, wenn man dann über große Unternehmen sieht, dann die dann irgendwie 3, 4, 5% Steuern bezahlen. Und da denkt man sich manchmal so, hä? Wie machen die das denn? Warum zahle ich denn so viele Steuern? Warum ist das denn bei mir anders? Und
weil du keine Filialen oder Standorte im Ausland hast, zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel, ne? Also das ist.
Könntest du ja mal drüber nachdenken.
Könnten wir mal drüber nachdenken. Und wenn man sich dann sowas irgendwie, ich finde es immer sehr, sehr frustrierend. Also es geht ja gar nicht drum, wegen dieser Umverteilung, dass man sagt, okay, ihr müsstet jetzt deutlich mehr prozentual mehr Steuern zahlen, als wir das zum Beispiel tun, sondern nee, einfach nur genauso Steuern zahlen. Das wird ja schon reichen. Ja? Und über diese Initiative Tax Me Now zum Beispiel gerade ja gesagt, das sind ja sehr, sehr reiche Menschen drin, die halt auch sagen, ja, wir würden gerne mehr Steuern bezahlen, aber irgendwie ist es nicht gewollt. Und das finde ich halt auch immer sehr, sehr spannend. Aber da müssen wir nochmal gesondert drüber reden. Ich glaube, das geht jetzt nicht zu weit. Also.
Ja, aber ist ja auch interessant. Ne? So Parteispenden sind ja möglich, ne? Aber Staatsspenden sind, sowas gibt es nicht. Ne? Also, dass wenn jemand Lust hat zu sagen, ich möchte gerne mit meinem vielen Geld die Haushaltskasse des Staates unterstützen.
Kann also man nicht
da
machen.
Würde mir noch vorher ein paar Sachen einfallen, die man dann vielleicht eher auch unterstützen kann. Aber ich meine, gibt es, glaube ich, nicht. Ne? Eine Sache noch, mir ist der, das packe ich auch in die Shownotes. Ich glaube, ich hatte nur den Teaser gelesen, dass unser Schulsystem sozusagen heute auch gar nicht mehr zu den Anforderungen passt. Also alles das, was in dem Schulsystem vermittelt wird und wie dort gearbeitet wird, passt überhaupt nicht mehr zu dem, was die Leute eigentlich brauchen, um sich gut in der Welt zurechtzufinden. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, weshalb haben die Leute Angst vor dem Wandel und vor KI? Ne? Also so, ja.
Genau, aber da sind wir jetzt gerade.
Weites Feld.
Ja, das passt aber jetzt total gut, was du sagst. Also das passt total gut zu KI, ne? Also wie muss ich denn unser Schulsystem reformieren? Wie muss ich das denn ändern, wenn wir wissen, dass künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren, also die Technologie ist nicht mehr wegzudenken, die ist da, die wird sich weiterentwickeln. Wie muss ich denn die Bildung anpassen? Ja, das heißt, eigentlich ist sowas wie, wir müssen auch gar nicht mehr lernen, irgendwie Sachen auswendig lernen. Das ist eigentlich nicht mehr das, was so richtig gefragt ist, sondern es ist eine Medienkompetenz, ist gefragt. Ja. Und es sind ganz viele andere Fertigkeiten und Fähigkeiten, die sind in Zukunft gefragt, die werden aber nicht unterrichtet. Und es ist ja klar, dass die nicht unterrichtet werden, weil Lehrerinnen und Lehrer, die haben das erstens nicht gelernt. Die wurden auf pädagogischen Hochschulen oder in Universitäten wurden anders ausgebildet. Die Professuren und sowas, die da hinten dran stehen, die sind auch nicht dazu ausgebildet, sondern die komplette Struktur, die hinter unserem Lehrkörperapparat irgendwie steht, ja, die ist dazu gar nicht imstande, da Lehrkräfte auszuspucken, ja, oder irgendwie zu produzieren, die dann die Schülerinnen und Schüler auf die neuen Begebenheiten aus, also in die Richtung ausbildet. Und das ist natürlich total schwierig. Und ich, ganz ehrlich, ich sehe da auch gerade jetzt perspektivisch nicht, dass da irgendwas getan wird. Ich hatte da erst in der Veranstaltung, ging es tatsächlich um Fachkräftemangel und wir haben dann auch über Bildung natürlich gesprochen, über Ausbildung gesprochen und da hieß es auch, es gibt zu wenig Professuren. Also da ist zu wenig Da wird zu wenig gemacht.
Du meinst jetzt Pädagogik oder was meinst du?
In
welche
der Pädagogik,
Professoren?
In allen möglichen Bereichen, also gerade aber in der Pädagogik gibt es einfach zu wenige und auch zu wenige, die sich jetzt mit den neuen Feldern auseinandersetzen, die sich jetzt sehr zukunftsorientiert zum Beispiel mit KI beschäftigen und dann
Lernkonzepte. Ja.
Lernkonzept, alles Mögliche. Und da, also deswegen, und das dauert ja auch wieder, diese Professuren müssen besetzt werden. Dann muss das alles nach unten durchgearbeitet werden. Und die ersten Schülerinnen und Schüler, die da eine Lehrkraft vor sich stehen haben, die in so eine Richtung sie unterrichtet, machen wir uns nichts vor. Das wird, wenn es richtig, richtig gut läuft, dann sind es 8, 9 Jahre. Wenn es richtig schlecht läuft, dann noch viel länger. Und deswegen, das finde ich total spannend. Und das ist.
Du hattest doch auch gerade eine Veranstaltung zum Thema KI, oder?
Ja, ja, genau. Da ging es um Experimentierräume. Das ist eine Veranstaltung gewesen vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und das hat was mit INQUA zu tun. Das ist die Initiative Neue Qualität der Arbeit. Und genau, die haben Experimentierräume. Ja. Und also diese Förderrunde, da ging es um künstliche Intelligenz in den verschiedensten Bereichen. Lass es in der Pflege sein, im Handwerk sein, aber wirklich komplett in unterschiedlichen Bereichen, wie KI eingesetzt werden kann, um Arbeit zu verbessern. Und zwar nicht um ganz kurz noch eins dazu, nicht die Arbeit produktiver zu machen, sondern die Arbeit für die Menschen zu verbessern. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt dabei, weil wir oft immer nur denken, KI kann uns helfen, das wird das optimieren und das optimieren und das optimieren. Aber wir sollten KI eigentlich eher so verstehen als Hilfsmittel, um die Arbeit für Menschen besser zu machen oder die Arbeit am Menschen besser zu machen, wenn wir es jetzt zum Beispiel an der Pflege denken, dass Dokumentation und sowas, dass man da eine technische Unterstützung hat oder eine KI-Unterstützung hat, dass dadurch mehr Zeit eingeräumt wird, um am Menschen zu helfen. Sehr, sehr spannend.
Das war ja auch gerade, ich weiß nicht, wir haben da vor kurzem, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, diese Stellung damit des Ethikrats zum Thema künstliche Intelligenz. Das war ja genau der Punkt, dass es darum ging, sozusagen, woran messen wir eine gute KI, dass sie nämlich irgendwas für den Menschen besser macht und sozusagen nicht den Menschen da, wo er gebraucht wird, sozusagen auch ersetzen sollte. Gibt es denn. Was gab es irgendwie so einen Punkt, der dich besonders berührt oder überrascht hat in der Diskussion? Also was ist so bei dir, worüber hast du noch die nächsten Tage am meisten nachgedacht?
Das waren wirklich viele Punkte irgendwie dabei, muss ich sagen. Also das ist, was mich generell überrascht hat, ist, dass KI schon so weit ist. Also dass KI eigentlich im Einsatz ist. So, das ist so ein bisschen, das ist irgendwie in den letzten Jahren so ein bisschen unterm Radar durchgeflogen, finde ich. Aber es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man KI einsetzen kann, dass sie Menschen hilft und nicht, dass sie Menschen ersetzt. Das finde ich ganz wichtig. Und ich fand da in der Pflege waren da tolle Beispiele dabei. Zum Beispiel, wenn es um die Dokumentation geht. Das hatte ich ganz kurz gesagt eben. Also Dokumentation nimmt ja einen Hauptteil ein, wenn wir über Pflegedienste oder sowas sprechen. Als Beispiel, da fährt jemand raus oder zu einem Patienten oder zu einer Patientin und dann muss geguckt werden, okay, welche Medikamente, was wird alles gemacht und das muss natürlich auch alles wieder dokumentiert werden. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit über Sprachassistenten, das in jeglicher Form zu sagen und es wird Über eine KI wird es nochmal strukturiert, verdeutlicht, verschriftlicht und direkt eingeordnet in verschiedenste Systeme. Und da kann ich bin jetzt an der Person dran, ich wasche zum Beispiel oder ich wechsle einen Verband oder helfe oder spreche vielleicht auch einfach nur mit der Person. Und das kann aufgenommen werden, wird dann dokumentiert und wird in so eine Art Kartei eingepflegt, ist dann sofort in der Cloud und kann von verschiedenen Stellen abgegriffen werden. Und die nächste Pflegekraft, die kommt, kann auch wieder darauf zurückgreifen. Und dann ist ja oft das Problem, dass man vielleicht nicht das richtige Vokabular verwendet oder wir haben auch viele Pflegekräfte aus dem Ausland, dass es vielleicht kein perfektes Deutsch dahinter ist. Aber die KI, die da im Einsatz ist, die kann das trotzdem verstehen, die kann das trotzdem ordnen und sowas, das fand ich zum Beispiel total beeindruckend. Wusste ich nicht, dass wir schon so weit sind und dass das theoretisch möglich ist. Es ist natürlich auch immer wieder eine
Frage. Und entlastend, ne?
Und extremst entlastend. Und auch nicht so, dass man sagt, nee, das haben nur junge Leute im Einsatz gehabt. Nee, das war dann wirklich, also auch gerade ältere Leute, die, sag ich mal, kurz vor der Rente stehen oder so, die fanden es auch cool. Also denen muss man es vielleicht anders erklären und die muss man da vielleicht ein bisschen anders ranführen, weil die einfach nicht so technisch versiert sind oder halt nicht schon so diesen natürlichen Umgang einfach mit so einer Technik einfach haben. Aber auch die freuen sich natürlich über eine Entlastung. Ja? Und es ist jetzt nur eine zeitliche Entlastung. Es gibt natürlich ganz viele, die auch körperliche Entlastung oder eine psychische Entlastung auch nochmal bringen, die Stress rausnehmen, die in der Organisation irgendwie hilft. Also da gibt es wirklich tolle Möglichkeiten. Und das ist bei weitem nicht alles. Also auch ich habe da jetzt nur an der Oberfläche gekratzt. Und da gibt es sehr, sehr viele Technologien, die da helfen können. Unglaublich spannend.
Ja, was ich spannend finde an der Diskussion, dass also um KI, dass sie irgendwie einfach auch so weit auseinandergeht und also auf der einen Seite diese sehr konkrete Ebene hat, die du jetzt auch beschrieben hast und auch selber ja, wie du gesagt hast, überrascht warst davon, wo eigentlich schon KI vielleicht noch nicht im totalen High Level, aber zum Einsatz kommt. Und dann die Diskussion, die wir ja auch immer wieder haben, um wo müssen wir uns Sorgen machen, dass KI uns sozusagen bestimmen wird. Und ich darf da nur mal auf einen Kommentar auch wieder von Sascha Lobo bei Spiegel online verweisen, der oft sehr kluge Kommentare gibt, also um diese Frage, dass jetzt einige der KI-Unternehmerinnen und Unternehmer sozusagen warnt davor, dass KI nicht einen so großen, also dass wir KI stoppen müssen. Und er das sehr klug auseinandernimmt, sodass das natürlich auch wiederum eine Strategie ist. Ne? Also auf der einen Seite Angst zu schüren, um die Leute sozusagen zu KI zu bringen. Das ist wohl eine gute Verkaufsstrategie. Und ich meine, bei Elon Musk hat man es ja gesehen. Ne? Der warnt vor KI und ChatGPT und macht dann aber sozusagen sein eigenes ChatGPT, ne? Also sozusagen auch so Ablenkungsmanöver und ich finde einfach diese Spreizung in der Diskussion einfach riesig, ne? So dieses, die konkrete Ebene und dann irgendwie diese Wolkendiskussion, die wir zum Teil auch darüber führen und auch da wieder Angst machen, vor allen Dingen über Ängste reden. Also wir reden auch gerade in Deutschland ja sehr viel über Angst als Motivation zu irgendwas. Ne? Und natürlich, finde ich, muss man politisch aufmerksam sein bei so gravierenden Dingen wie künstliche Intelligenz zu sagen, wo wird es brenzlig, wo müssen wir hingucken? Aber sozusagen Ängste zu schüren, was jetzt nicht politisch unbedingt, aber es ist immer, glaube ich, der falsche Ansatz.
Ja, total. Gerade jetzt. Also, ja, eigentlich genau wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, ne, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Also aus Angst, das ist nicht die richtige Motivation, um irgendetwas zu tun. Also jedenfalls nicht, um zu versuchen, etwas Positives zu verändern, in eine positive Richtung irgendwie zu kippen. Da ist das meistens nicht der richtige Energietreiber, der dahinter steht. Ganz spannend, ich habe dazu noch, also jetzt nicht direkt dazu, aber in dem Bereich auch noch eine Schlagzeile gefunden, die mich heute direkt gepackt hat und zwar auch bei Spiegel Online. Ich weiß nicht, ob du die gelesen hast und zwar eine KI-gesteuerte Drohne soll in einer Simulation den Vorgesetzten beim US-Militär angegriffen haben. Und zwar, um kurz mal den Rahmen zu sagen, also das war jetzt keine Drohne, die wirklich in der Luft war, sondern es war eine reine Simulation. Und darüber ist ein Blogartikel aufgetaucht und der Blogartikel wurde geleakt. Und in dem Blogartikel stand also genau der genaue Ablauf und die Drohne, die von einer KI gesteuert wurde und nicht von einem Menschen, normalerweise würden die immer von Menschen gesteuert, die hat den Befehl bekommen, das Ziel oder so viele Ziele wie möglich auszuschalten. Und jetzt ist es ja oft so, dass dann im letzten Moment doch nochmal so zurückgepfiffen wird. Sagt, okay, nee, doch jetzt nicht das Ziel ausschalten oder weil wir haben gesehen, da ist jetzt vielleicht die Zielperson ist jetzt gar nicht mehr da oder wir haben uns dagegen entschieden oder es kam jetzt so ein bisschen, ich stelle mir es gerade vor wie in solchen Filmen, wo der Präsident anruft oder sagt, nein, Abbruch, doch nicht, irgendwie, keine Ahnung, James Bond wird das regeln oder hat das geregelt oder, nee, James Bond ist Brite, also auch vergessen gerade, okay. Und jedenfalls war es dann so, dass die Drohne den Vorgesetzten angegriffen hat und ausgeschaltet hat, weil die ja gelernt hat, also die KI hat gelernt, ich muss meine Ziele, ich muss meine Befehle befolgen und mein Vorgesetzter, das Einzige, was er macht, ist, mich eventuell zurückzupfeifen, weil die Befehle sind gegeben und danach wird er nie mehr sagen, okay, mach weiter, sondern wenn dann nochmal quasi die Kommunikation aufgenommen wird, dann ist ganz klar, es wird ein Zurückpfeifen sein. Und da hat die KI gelernt, da ich so viele Ziele wie möglich ausschalten muss, kümmere ich mich mal als allererstes um den, der mich potenziell zurückpfeifen könnte, ja? Und ist da direkt reingegangen. Jetzt wurde das natürlich anders kommuniziert, sondern man hat dann gemerkt, okay, da ist ein Blogartikel und der ist irgendwie an die Öffentlichkeit geraten. Dann wurde gesagt, naja, das war ein reiner Test, das war natürlich alles nur, ich sage jetzt mal, so eine Art Fiktion, also es war eine Animation und sowas. Und ich finde, das sagt aber sehr, sehr viel aus, auch wie dieses logische Denken von in dem Fall von dieser KI funktioniert, weil aus Sicht dieser KI macht das ja absolut Sinn. Ja, was da gerade passiert ist. Aber das ist auch wieder die Sicht von den Menschen da drauf. Naja, wir wollen immer nur das Positive haben, wie die KI dann reagieren könnte, nur die positiven Eigenschaften. Das, was aber da mitschwingt, nämlich noch dieses logische Denken, das wollen wir dann irgendwie nicht haben. Und das fand ich, also ich fand es einen hochspannenden Artikel. Natürlich, jetzt ist der nicht so unglaublich ausführlich. Ne? Das ist, da passiert natürlich auch viel im Kopf, wenn man den liest, aber finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, und was ich daran jetzt auch spannend finde, das bringt uns ja irgendwie relativ schnell auch zum Thema Führung, ne? Also absolut, wie wird sozusagen auch Führung, welche Vorstellung von Führung wird KI eingespeist? So, und ich habe jetzt irgendwie gestern oder heute oder vorgestern, keine Ahnung wann, irgendwie ein spannendes Zitat gelesen, ich glaube aus einem aktuellen Artikel in der Brand 1, aber ich habe den Artikel nicht gelesen, von dem Stefan Jansen, der ist ja auch Arbeitsforscher, der war mal Präsident von der Zeppelin-Uni in Friedrichshafen, ne? Mhm. In Friedrichshafen am Bodensee. Und der, wie ging das noch, dass sozusagen, dass viele, weil wir ja darüber auch sprechen, dass sozusagen Gen Z, ne, also Generation Z, auch nicht mehr so viel Lust hat, sozusagen Führungspositionen zu übernehmen. Und er sagte, naja, wenn ich sozusagen in den Business Schools lerne, also wenn ich, natürlich will ich keine Verantwortung mehr übernehmen, wenn ich so das machen muss, wie es aktuell noch in den Führungen, in den Business Schools gelehrt wird. Ne? Also auch da, wir waren jetzt gerade beim Bildungssystem, passt sozusagen das Bildungssystem noch zu dem, was Menschen eigentlich können müssen. Da müssen wir uns ja auch fragen, passt das, was sozusagen noch zum Thema Führung gelehrt wird, zu dem, was wir eigentlich an Führung in Unternehmen brauchen oder in Organisationen brauchen, um sozusagen mit dem Wandel, mit Transformation, wie immer du es nennen willst, mit der Welt, wie sie jetzt ist und in Zukunft sich entwickeln wird, was du da brauchst, ne? Und das ist ja, finde ich, die entscheidende Frage. Und ich glaube, ich lasse jetzt ein Thema, das ich heute noch anbringen wollte, weg, weil wir jetzt gerade so einen schönen Faden haben. Ich hatte ein tolles Vorgespräch diese Woche für eine Veranstaltung, die ich Anfang Juli moderiere. Ich erzähle dann irgendwie mehr darüber, aber wo es eben auch darum geht, so der mit dem ich gesprochen habe, der sagte, ich möchte nicht mehr über die Ziele von Transformation sprechen. Darüber sollten wir uns eigentlich alle einig sein. Ich möchte darüber sprechen, wie wir das umsetzen und wie wir das gemeinsam umsetzen. Und im Verlauf des Gesprächs ging es dann auch noch darum, sozusagen, wie Organisationen eigentlich jetzt mit Blick auf wie wie machen wir das jetzt gemeinsam, natürlich auch ihre Geschäftsmodelle überdenken müssen. Und Geschäftsmodelle meine ich jetzt nicht unbedingt unternehmerische Geschäftsmodelle in dem Sinne, sondern wofür, wie vertreten wir das, was wir nach außen vertreten wollen? Also wie funktionieren wir und passt das überhaupt noch zu dem, was gerade um uns herum passiert und zu dem, wie wir unsere Ziele erreichen können? Und was sind, also so, passt das überhaupt noch zusammen? Und das finde ich irgendwie total spannend. Und da merkt man ja im Moment auch gerade, dass sowohl Parteien als auch Verbände, Organisationen, Unternehmen sich alle wahnsinnig schwer damit tun, ernsthaft über ihre Geschäftsmodelle nachzudenken. Oder viele, nicht, vielleicht nicht alle, natürlich nicht, aber das man spürt ja die Schmerzen gerade regelrecht.
Ja, man spürt die Schmerzen, aber eigentlich auch nur von der Führungsetage, ne? Also finde ich, das ist ja immer das, ne? Also das ist, wenn wir über Führung sprechen und sagen, okay, dass wir aktuell Führungsprobleme haben. Ich meine, da muss man gar nicht weit gucken. Guck dir die, und ich meine, da ist Fachkräftemangel oder das Fehlen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einfach ein Riesensignal dafür, ne? Also, dass einfach viele einfach gar nicht mehr arbeiten wollen unter den Bedingungen. Und das sind jetzt nicht nur die Arbeitsbedingungen. Ich meine, es wird jetzt in einigen, das ist auch so eine Bubble, finde ich, immer so ein bisschen New Work und sowas, was wo eingeführt wird. Sagen wir mal einfach, wie es ist, in einem Gros der Unternehmen spielt New Work überhaupt keine Rolle. Ne? Das ist ein ganz klassische, hierarchisch strukturierte Unternehmen mit ganz klassischen irgendwie nach oben kuschen, nach unten treten Strukturen. So, ne? Also das ist leider, würde ich sagen, immer noch die absolute Mehrheit. Wenn man das so sieht, die Menschen haben keine Lust mehr, in solchen Strukturen zu arbeiten. Ja? Und da spielt Führung, muss ich.
Viele, sagen wir mal.
Ja, viele. Viele. Natürlich machen es immer noch sehr, sehr, die meisten machen es halt immer noch, aber man kriegt eine Unzufriedenheit mit, finde ich. Also, dass denn in solchen Unternehmen, die Leute gehen da nicht gerne zur Arbeit. Also auch jetzt wieder übertrieben formuliert, natürlich gehen auch noch gerne Leute gerne zur Arbeit, aber man kriegt immer mehr diesen Unmut mit, diese Unzufriedenheit mit. Und natürlich muss ich dann Führung auch anpassen und muss ich Führung auch ändern. Gleiche, wie du gesagt hast, in der Bildung, das ist genau das gleiche Ding. Die Leute müssen da anders sensibilisiert werden, die müssen da anders ausgebildet werden, dass sich da Führung großartig ändern kann. Und es muss auch gelernt werden, von oben so ein bisschen loszulassen. Es geht einfach nicht mehr. Du kannst nicht mehr die Zügel so fest in der Hand halten, sondern wenn wir über New Work reden, da reden wir über flache Hierarchien, da reden wir eben nicht nur über dieses Recht auf Homeoffice und flexible Arbeitszeiten, weil das ist so der kleinste Teil gefühlt von New Work. Aber das ist das, was immer so nach außen so groß getreten wird, sondern das ist eine komplette Umstrukturierung von der Arbeitswelt und das ist eine komplette, wie du sagst, auch Geschäftsmodelle, die müssen komplett überdacht werden, aber da muss den Leuten auch geholfen werden. Ja, also die,
ja. Und es braucht sozusagen, und das klingt jetzt alles immer so theoretisch, ich weiß, es klingt immer so metamäßig, aber dieses sich selbst auch in Frage stellen, Fragen stellen und Widersprüche auszuhalten. Ich meine, das finden wir alle nicht super, glaube ich. Also das ist, glaube ich, ja auch, das ist ja auch das Schwerste, ne? Widersprüche aushalten, mal irgendwie nicht sofort eine Antwort zu wissen, mal nicht sofort eine Entscheidung treffen zu können, sondern einfach auch nochmal vielleicht lieber 3 Fragen mehr zu stellen und sich selbst irgendwie auch in Frage zu stellen. Also das muss ja nicht bis in die Tiefe gehen, darum geht es ja gar nicht, sondern was muss ich anders machen? Was braucht es jetzt? So.
Ja,
und
ja. Ja, ich, nee, wollte ich nicht unterbrechen. Also.
Nö.
Weil ich habe nur gedacht, das ist dieses sich selbst in Frage stellen. Ich glaube, das ist so das Schwierigste überhaupt, ne? Weil stell dir mal vor, du machst das und am Schluss kommt raus, so eigentlich, okay, das, was du gerade hier machst oder dein, ich sage jetzt mal, dein Lebenswerk im Arbeiten oder sowas, ist eigentlich in Anführungszeichen so unnötig gewesen oder es braucht jetzt in der neuen Welt einfach gar nicht mehr. Dummerweise habe ich halt dann jetzt trotzdem irgendwie ein Haus abzuzahlen oder habe einen Kredit am Laufen, habe irgendwie eine Familie, die ich zu versorgen, die ich versorgen muss, und alle möglichen. Und dann haben wir ja wieder genau das Gleiche wie vorhin. Wir haben dann wieder Angst. Ja? Angst ist dann wieder der Treiber darin. Und ich möchte dann eben nicht dieses, dann bedeutet Veränderung wieder Krise für mich. Und ich habe einfach Angst davor. Und dann sage ich, hey, ich bleibe jetzt einfach in den Strukturen, die ich kenne, die ich kann, in denen ich mich jetzt vielleicht nicht hundertprozentig wohlfühle, aber die ist so mein sicherer Hafen um mich rum. Und dann kommen solche Leute, die reden jetzt hier von neuer Führung und reden von New Work und reden von Umstrukturierung und allem Möglichen. Mhm. Ja, wer weiß denn, was das denn alles ist und wer weiß, ob wir dann noch unsere Rechnung bezahlen können.
Absolut.
Und deswegen, ich kann es auch total nachvollziehen, dass sich da Leute auch gegen wehren. Deswegen finde ich immer diesen absoluten Ansatz, dass man das von außen immer kommt, ja, wir müssen das jetzt alles machen, wir müssen das machen, wir müssen das machen, sonst funktioniert hier gar nichts mehr. Das finde ich immer sehr, sehr schwierig, sondern das muss von innen heraus kommen. Mhm. Und so wie du es gesagt hast, also offenbar ist es gerade so, dass sich aus den Unternehmen von innen heraus, dass die von innen heraus merken, okay, wir müssen an unserer Führung arbeiten, wir müssen die Führung verändern, weil so wie wir es bislang gemacht haben, so funktioniert es irgendwie nicht. Und das ist immer ein guter Startpunkt, finde ich, um Veränderung herbeizuführen, wenn sie von innen heraus gewollt ist.
Naja, und vor allen Dingen auch, und das gilt sicherlich auch in Richtung bestimmter politischer Lager, die Veränderung auch erstmal zu akzeptieren und nicht permanent sozusagen zu beharren im, es muss doch irgendwie Erhalt, Erhalt, Erhalt. Ne? Also die Frage auch, was wollen wir erhalten? Also wollen wir uns mit einem guten Leben auf diesem Planeten erhalten? Und was braucht es dann dafür, dass das ein gutes Leben ist? Oder wollen wir genau das Leben, was wir jetzt haben, müssen wir das genau so erhalten? Mhm. So. Und da beginnt es ja schon, ne?
Ja, also, mit der Angst dann irgendwie den Anschluss irgendwie an die Zukunft zu verlieren und dann auf einmal im Kopf habe ich gerade Nokia, weißt du, so irgendwie, die sich irgendwie die ganze Zeit, also wir sind Weltmarktführer, wir sind die, wir müssen eigentlich nur den Status quo halten und wehren sich gegen Veränderungen und wehren sich gegen neue Trends und auf einmal schwupps, bumm, abgehängt, komplett fertig der Laden, ne? Also das ist, ich glaube, das ist auch ganz viel Angst, die dahinter steckt irgendwie. Auf der anderen Seite, naja, ich habe Angst vor dem, was passiert, aber ich habe auch Angst davor, nicht, also den Trend zu verpassen und irgendwie dann abgehängt zu werden. Also ein ganz, ganz schmaler Grat und ja, das ist von außen, wie gesagt, ne, als Freiberufler, ne, ist das natürlich was ganz anderes, als jetzt in so einer Chef- oder Chefinnenposition einfach zu stecken und dann solche Entscheidungen treffen zu müssen, die sehr, sehr viele leben und sehr, sehr viel, also da hängt ja dann unglaublich viel dran, was so eine Entscheidung dann auch bewirken kann. Also das ist schon krass.
Ja, aber, ich hätte gerne noch heute mit dir, also ein bisschen passt es zum Thema, aber ich möchte das jetzt, glaube ich, nicht ausführen, weil sonst wird es einfach zu voll und wir haben noch ein paar Mediathek und sonstige Medientipps. Ich hätte gerne mit dir noch diskutiert, wie Schweden rauchfrei geworden ist. Passt eigentlich ganz gut in dieses Thema Innovationsstrategie, kluge Politik, Neuausrichtung, Geschäftsmodell, können wir irgendwann machen oder auch nicht. Fand ich nur irgendwie spannend, aber vielleicht. Wir haben ja immer so ein paar nette Mediathek-Tipps. Oder hast du vorher noch was auf dem Herzen, Martin?
Du, ich finde,
das nicht unterbrechen.
Ich finde es mit Schweden auch total spannend und lass uns das auch einfach in die Shownotes packen, so als so kleines extra Bonbon, dass man sich da auch nochmal reinlesen kann. Und ich finde, es ist ein Thema, über das wir auf jeden Fall mal sprechen sollten. Vielleicht machen wir das beim nächsten Mal. Aber
sind wenn nicht ehrlich, so viel passiert in den nächsten zwei Wochen.
Ich wollte gerade sagen, es ist gerade einfach so, es passiert so viele Sachen. Und Schweden wird auch noch im Herbst rauchfrei sein, hoffen wir es. Mal gucken.
Dann erst recht.
Dann vielleicht erst recht. Oder man hat gesagt, nee, war eine blöde Idee. Lassen wir dann doch wieder sein.
Das Thema passt auch noch zu anderen Sachen. Also insofern gerne. Was hast du noch?
Genau, ich wollte mal anfangen mit einem Podcast-Tipp. Und zwar passt der auch wieder in unsere KI-Reihe von heute rein. Und zwar ist das von Betreutem Fühlen oder Betreutes Fühlen. Unter anderem mit Atze Schröder. Ich glaube, das ist so der bekanntere von den beiden, der in einer komplett anderen Rolle da aber unterwegs ist. Also nicht als der Comedian, sondern ist da so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen nachdenklicher vielleicht unterwegs. Und die Folge heißt Der Untergang der Menschheit. Woher kommt die Angst vor künstlicher Intelligenz? Sehr, sehr spannend. Die arbeiten immer sehr viel mit Studien, sehr viel mit Zahlen, interpretieren die und sowas. Kann ich sehr empfehlen. Da werden wieder ganz neue Technologien auch vorgestellt. Da geht es viel um Stimmenanalyse, da geht es viel um Chatbots, da geht es auch sowas, dass die berichten von einer Person, die sich in einen Chatbot verliebt hat, zum Beispiel. Also, wo ich erstmal denke, so krass, geht gar nicht und verrückt. Und dann hört man dieses Beispiel und dann denkt man, ja, krass. Cool oder nicht cool oder was auch immer. Also hört es euch mal an, ist sehr, sehr spannend und wenn es dazu Anregungen und Fragen gibt oder sowas, dann schreibt uns das mal in die Kommentare oder schickt uns irgendwas, dass wir da nochmal drüber sprechen. Ist spannend, ja.
Ich finde den Titel super, Betreutes Fühlen. Aber also den finde ich echt sehr genial. Aber bei dem Verlieben in den Chatbot musste ich, also habe ich ein analoges Beispiel, aber das ein bisschen in die Richtung geht. Ich weiß nicht, kannst du dich an diesen schwarzen Schwan auf einem See in Münster erinnern,
ja,
der sich
ja,
in
der sich in dieses
diesen
Boot.
weißen Bootsschwan, also so ein Tretboot ist das, glaube ich, das wie ein weißer Schwan aussieht, ein großer, verliebt hat und wirklich Sommer mit diesem, immer hinter diesem weißen Schwan hergeschwommen ist und regelrechte Paarbeziehungen geführt hat. Also ich finde, es ist ein bisschen wie sich in Chatbot verliebt.
Ja, geht so ein bisschen in so eine Richtung. Und also vielleicht nochmal ein kleines Beispiel, da nochmal aufzugreifen. Die haben gesagt, natürlich erstmal klingt das total merkwürdig. Da verliebt sich jemand in den Chatbot. Aber wenn man das jetzt mal versucht, irgendwie so ein bisschen positiv zu konnotieren, die ganze Geschichte. Es gibt viele Menschen, die sind unglaublich einsam. Und für die ist es natürlich eine Möglichkeit, ich sage jetzt mal so eine Art Beziehung oder sowas einzugehen. Vielleicht ist das für die eine Möglichkeit. Also das ist, das mag jetzt für uns total befremdlich klingen, aber vielleicht sind diese Personen einfach dann nicht mehr so alleine und dadurch ist ihnen vielleicht geholfen. Auf der anderen Seite kann es halt auch Menschen total isolieren und von der wirklichen Gesellschaft abgrenzen. Also alles hat wieder irgendwie eine gute Seite und eine schlechte Seite, je nachdem, von welcher Seite man guckt vielleicht. Also hört mal rein, es ist wirklich cool, sehr, sehr spannend. Ja. Und da waren auch viele Sachen dabei, die ich jetzt auch nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Und wir beschäftigen uns ja schon lange mit dem Thema, deswegen spannend. Ja.
Und immer wieder. Ich habe einen super Podcast-Neuentdeckung gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, bei wem ich das gesehen habe. Irgendwo bei Instagram ist mir das über den Weg gelaufen. Würde dich sehr interessieren. Mhm. Der Podcast heißt Richard, wo erreiche ich dich? An was erinnert dich das?
Ah ja, wunderschön. Das sind ja unsere zwei Freunde, ne? Also
ja, nee, also das ist total super. Das ist ein Podcast von zwei Menschen, die zu jeder Folge des Podcasts von Lanz und Precht eine 10-minütige Zusammenfassung machen, worüber die beiden gesprochen haben. Und wer das vielleicht dann doch schon mal gehört hat, weiß, dass Markus Lanz den Podcast Lanz und Precht immer mit der Frage beginnt, Richard, wo erreiche ich dich? Und meistens sitzt Richard Precht dann in seiner Kemenate oder was weiß ich wo, keine Ahnung. Aber hier bei der Podcast heißt Richard, wo erreiche ich dich? Und man findet wirklich eine 10-minütige Zusammenfassung, mit der man super informiert ist und es ist wirklich toll. Also ich find's eine super Idee und kann das wirklich nur ans Herz legen.
Ja, da muss ich auf jeden Fall reinhören und ich könnte mir vorstellen, dass in der Zusammenfassung sehr oft dann auch Markus Lanz und Precht, weil die sind ja sehr oft auch selbst Thema von dem Podcast. Ja, muss spannend. Das muss man. Hör ich rein. Also
ich wusste, dass du dich freust.
Erkannte ich nicht. Es gibt, da sind sehr viele Perlen unterwegs im Podcast-Himmel.
Ich freue mich immer, wenn ich dich überraschen kann, Martin.
Ja, cool. Ist schön.
Hast du noch ein paar Mediathek? Also ich habe noch einen Song und ich habe noch einen Mediathek-Tipp.
Nee, also ich hätte noch ein paar Sachen mediathekmäßig, aber die hebe ich auf für die nächsten Folgen, weil da ist jetzt nichts irgendwie dabei, wo ich sage, das passt jetzt so richtig zu dem Thema von heute. Das sind spannende Sachen, die wird es dann beim nächsten Mal geben.
Na gut, dann lasse ich eine Sache vielleicht weg, wenn du sagst zum Thema, da fühle ich mich jetzt unter Druck
nein,
gesetzt.
Nein, nein,
das ist nicht zum
einfach.
Thema. Nein,
mach
eine. Nee. Dann lasse ich eine Sache weg, das kann ich auch noch das nächste Mal machen. Aber eine Sache passt tatsächlich nochmal zum Thema naja, im weitesten Sinne Gleichstellung. Es gibt eine Ausstellung jetzt gerade, wurde heute auch, glaube ich, auch größer im Morgenmagazin darauf hingewiesen, hier im Helmut Newton Fotomuseum, oh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Helmut Newton Haus oder so in Berlin, finden ja klassischerweise, wie man schon ahnen kann, große Fotoausstellungen sind da oft und eben natürlich die Dauerausstellung von Helmut Newtons Bildern. Was mir nicht klar war, seine Frau hat auch fotografiert und ist wohl mal zum Einsatz gekommen, als ihr Mann irgendwie krank war und da ist sie eingesprungen und hat eben auch festgestellt, dass Fotografieren eben auch ihr Ding ist, wäre natürlich mit ihrem normalen Namen nie aus seinem Schatten herausgekommen und hat dann unter dem Namen Alice Springs fotografiert und da ist jetzt gerade eine Ausstellung zu sehen im Helmut Newton, Entschuldigung, das werde ich dann richtig in den Shownotes irgendwie aufführen. Finde ich aber nochmal spannend sozusagen, dass wenn du den berühmten Namen deines Mannes trägst, dass sie offensichtlich mit dem gleichen Tätigkeit nicht in der Lage gewesen wäre, sozusagen aus seinem Schatten herauszutreten, obwohl sie ganz anders fotografiert hat. Also sie hat eine ganz andere Art gehabt zu fotografieren. Und das finde ich passt nochmal zum Thema Gleichstellung vielleicht oder Wahrnehmung von Frauen. Und ja, finde ich ganz spannend. Werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ist halt ganz, ganz neu, glaube ich. Deswegen habe ich es noch nicht gemacht, aber werde ich mir auf jeden Fall angucken.
Aber weißt du ungefähr so die Art der Fotografie, die sie macht oder gemacht hat?
Ja, es ist wesentlich sozusagen näher an den Menschen dran. Also weniger künstlerisch, glaube ich, sondern mehr auch atmosphärisch. Und also ich habe nur ein paar Porträts jetzt heute Morgen gesehen. Also Menschen porträtiert sie, hat sie porträtiert. Also da habe ich nur ein paar gesehen. Das war wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Ich mag Fotoausstellungen sowieso sehr gerne. Insofern, ja, sehr
ja, also,
empfehlenswert sicherlich.
Ist ein toller Tipp. Ich habe mal von Newton auch die Ausstellung, also was heißt die Ausstellung, eine Ausstellung gesehen in Baden-Baden im Frieder-Burda-Museum. Auch ein ganz tolles Museum. Also da finde ich so die Architektur einerseits toll und dieser natürliche Lichteinfall. Also die haben das da ganz toll hingekriegt mit Fenstern irgendwie, dass man wirklich ein wunderschönes, natürliches Licht einfach hat. Und da habe ich die Fotoausstellung gesehen und ich war wirklich beeindruckt. Also das sind schon echt gute Bilder und ja, bin sehr gespannt. Also das ist, ich bin ja auch ab und zu in Berlin, also das ist auch was mich wirklich interessiert. Das schaue ich mir definitiv an. Cool.
Also geht noch bis zum 19. November, ist anlässlich des 100. Geburtstages von June Newton alias Alice Springs. 200 Fotografien in der Helmut Newton Stiftung. So heißt es richtig. Jetzt habe ich gerade nochmal nachgeguckt. So.
Ja, spannend. Also cooler Tipp auf jeden Fall. Und 19. November, das schaffe ich.
Ja,
das schaffe ich.
So, du hast du einen Song mitgebracht? Also ich habe einen Song. Hast du noch, wollen wir mit unseren Songs enden?
Ja, also ich habe einen schönen Song, den ich jetzt erst wieder so rausgekramt habe und der mich so in so eine absolute, das ist so ein Freiheits-Sommer-Gefühl irgendwie katapultiert und damit bin ich garantiert nicht der Einzige. Das ist jetzt nicht irgendwie was Verrücktes, was sonst irgendwie noch niemand gehört hat. Das ist auch kein richtiger Geheimtipp. Aber es ist so irgendwie Sky and Sand von Kalkbrenner und das ist so ein ja, das ist also so elektromäßig und es packt mich halt. Es ist von Berlin Calling. Und ja, das ist ein
Wahnsinns, sehr, ja.
Ein Wahnsinnslied einfach. Das packt mich. Und das hatte ich jetzt erst wieder und dann kam sofort wieder dieses Freiheitsgefühl und dieses kam dann alles wieder. Und das ist einfach, ich meine, das sagen jetzt auch wieder viele, das ist so ein bisschen wie, ich hatte mal das Beispiel irgendwie gebracht, ja, ich esse gerne Italienisch. So, oh, wow, was bist du denn für ein verrückter Typ, ne? So, und ich gehe gerne,
Tomate Mozzarella.
Ich bin gerne mal am Strand, so, wow, nee, ne? Und ja, trotzdem, das ist so ein Lied, das packt mich, das reißt mich komplett aus meinem Alltag raus, egal was ich gerade mache, wo ich bin, wenn dieses Lied kommt, bin ich in diesem Moment und das ist, finde ich, einzigartig bei Musik, die schaffen das einfach, oder es schafft einfach, solche Momente wieder zum Leben zu erwecken und Sky and Sand ist bei mir so eines der Lieder.
Aber das ist lustig. Ja, also du hattest mir das ja schon mal erzählt und ich habe es daraufhin gehört und fand es auch nochmal wieder eine schöne Wiederentdeckung. Und Wiederentdeckung ist bei mir dann auch das Stichwort für meinen Song und passt zum Thema Fußball. Nämlich, ich habe, also irgendwie habe ich offensichtlich meine ganzen Bezugsquellen sind gerade das Morgenmagazin. Da gab es irgendwie so einen ganz kurzen Bericht darüber, dass es in Italien jetzt bei einigen Fußballspielen offensichtlich in ist, so alte Italo-Pop-Songs, also speziell einen, wirklich so als Gesang der ganzen Menschenmenge aufzuführen. Und jetzt habe ich vergessen, wie der Song irgendwie hieß. Jetzt muss ich gerade ganz hier, weil die haben nämlich geschmettert in einem Stadion, das ist ganz wundervoll, von Ricche e Poveri. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnern kannst. Ich hatte eine ganz intensive Italo-Pop-Zeit in den 80er, 90ern. Ich habe das geliebt. Und Ricche e Poveri, wirklich ganz toll, ist so eine Combo gewesen mit. Also die Frauenstimme war schon sehr dominant, aber eben auch zusammen. Und das heißt Sarà perché ti amo. Also und das singen die in so einem Stadion. Und ich habe das jetzt die letzten Tage mehrfach gehört. Und es ist wirklich so schön. Ich mag es.
Ich kann es mir gerade gar nicht vorstellen. Ich bin gerade
Ich
irgendwie.
merke, du bist gerade ein bisschen peinlich berührt. Ist voll
Nee,
okay, Martin.
gar nicht. Nee, du gar nicht. Aber ich kann es mir gerade nicht so vorstellen. Ich würde jetzt ja sagen, willst du es mal ansingen oder willst du es mal ansummen?
Nein,
Und dann
nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht, aber
habe ich
ich
mir
packe es
gedacht.
in die Shownotes und dann kannst du es dir anhören.
Habe ich mir gedacht, nee, das mache ich nicht. Ah, schön. Ja, weil du, ja, es
Okay.
ist, ja, ne, also das ist
Also.
Musiktipp noch mit dabei. Cool.
Ja, genau. Ich habe mir gleich wieder eine Playlist rausgesucht. Italo-Pop 80er und 90er. Hervorragend.
Ja, ist doch
Ja,
super, ne?
Eros
Also.
Ramazzotti und Co. Also, und natürlich auch Alice, Perelisa und so.
Ist so Andrea
Aber also
Bocelli und sowas,
das,
sind die auch dabei, oder?
nee,
Oder
die
ist
sind ein
das
bisschen
schon.
später, glaube
Ist es
ich.
später
Also,
gewesen dann?
ja, das bisschen später, das ist schon nicht mehr ganz so
Aber ist auch nicht so
meine
richtig
Zeit
Pop
gewesen.
gewesen, ne? So Andrea Bocelli war ja schon dann so ein
Ja, es ist
bisschen,
so,
weiß ich
ja,
jetzt
so
gar nicht.
diese Phase, wo so Opernpop irgendwie so,
Genauso, wo es
also
so ein bisschen
das war dann
eher
nicht mehr
so.
so ganz so.
Ja, okay. Ja. Ja,
Nee, so
spannend. So.
Adriano Celentano und ja, die halt und Toto Cutugno und was weiß ich was, der ja auch den Sanremo gewonnen hat und ich weiß nicht, ich glaube sogar einmal den Grand Prix.
Du sprichst
Lasciatemi
von Sachen, von denen ich
cantare.
überhaupt keine Ahnung habe gerade.
Martin!
Überhaupt nicht, gar keine
Ja,
Ahnung. Also,
lustig. Siehst du, uns
alles.
trennen einfach ein paar Jahre. Aber
Wie
du, den kannst du
heißt
mal
der Typ, der
reinhören.
aussieht, der klingt wie eine Eisdiele, der Celentano? Oder wie heißt der?
Adriano Celentano kennst du nicht?
Nee, kenne ich nicht, keine Ahnung. Kenne ich wirklich nicht.
Das ist ja auch
Klingt
ein
wie.
Schauspieler.
Kenne ich
Martin, du
trotzdem
musst dich
nicht.
informieren.
Ja.
So, wir machen jetzt Schluss, damit du noch ein bisschen Zeit hast, dich über die Italo-Pop-Welt und italienische Schauspieler aus den
Klingt
80ern zu
wirklich
informieren.
wie eine richtig gute Eisdiele, ja.
Es macht Lust auf Sommer auf jeden
Auf
Fall.
jeden
Das
Fall.
ist, genau, dein Sommergefühl, Paul Kalkbrenner, mein Sommergefühl, Ricche e Poveri. Damit enden wir für diese Woche.
Damit enden wir für diese Woche. Sehr schön war es. Wir haben draußen übrigens jetzt gerade
Ja.
27 Grad, also es passt zum
Bei mir
Sommer
nur
jetzt.
20. Ja.
Das
Ja, dann
ist.
geh mal schnell ein Celentano-Eis
Hier gehe ich mal
essen.
kurz mal gucken, was hier Gelato von Celentano irgendwie was da geht, ne? Oh Gott, jetzt habe ich ganz viel Hass auf mich
So,
gezogen.
schlauer wird's heute nicht mehr. Martin, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Es war mir eine Freude.
Es war mir eine Freude, Julia. Bis bald. Mach's gut. Schönes Wochenende.
Tschüss.
Tschö.
Ciao.